Moderubrik wird präsentiert von Spreadshirt, your own label.
Schönen guten Tag, Herr Schirmacher.
Hallo.
Wie sieht sie denn aus, die typische deutsche Mode?
Schlicht. Der große Unterschied ist, wenn man es auf einen Punkt bringen will, italienische Mode, französische Mode, das ist Schönheit. Deutsche Sachen brauchen immer ein bisschen mehr ein Konzept. Dahinter geht schon in der Ausbildung los, dass ein Designer erklären muss, was er damit wollte, was er bezweckt hat. Es reicht nicht nur, schön zu sein.
Welche Designer stehen für klassische deutsche Mode?
Am bekanntesten international ist sicherlich nach wie vor noch Jill Sander mit ihrem Purismus. Dabei heutzutage international sehr bedeutend ist Wolfgang Job. Und wenn Sie schauen, was er heute mit seinem eigenen Label Wunderkind macht, diese Verspieltheit, diese Komplexität, dann zeigt es eigentlich sehr schön, was heute in der deutschen Mode wichtig ist. Dieser starke Bezug zur Kunst, starke kulturelle Bezüge auf vielfältige Art und Weise, ganz hohe Qualität in den Produkten, sind speziell gefertigte Stoffe, die damit eine Rolle spielen. Das machen andere Leute die sind in Deutschland nicht so bekannt, ihre Hauptmärkte sind in Japan, wie zum Beispiel Zeneon, wo eine Textildesignerin, Clara Leskova, und eine Modedesignerin, Doreen Schulz, aus Thüringen stammt sie, zusammenarbeiten. Oder Frank Leder, der in Berlin arbeitet, aber hauptsächlich, er gilt so als der deutsche Paul Smith in Japan.
Also Sie sagen, die deutsche Mode an sich gilt als schlicht, aber trotzdem haben die Designer eine Aussage immer im Gepäck, die sie geben wollen. Jetzt auf der Podiumsdiskussion im Kanzleramtgarten, da haben Sie von der deutschen Sehnsucht nach Sicherheit gesprochen. Mhm. Inwiefern hängt die mit der Nachfrage nach Premium-Marken wie Tom Taylor oder Strinus oder Esprit zusammen?
Das sind zwei völlig unterschiedliche Bereiche, über die wir jetzt sprechen. Das eine ist die große Sehnsucht nach Sicherheit, ich will dazugehören. Das heißt, wenn wir bei Wolfgang Job bleiben, Wolfgang Job ja mit dem Label Job extrem sehr, sehr gut bedient. Wenn ich Job gekauft habe, habe ich die Wildnis gelebt oder ein Stück der Wildnis bekommen, die Wolfgang Job vorgelebt hat mit seinen mehr oder weniger großen Skandälchen. Aber ich selber saß im Trocknen. Ich kaufe etwas, das ich dazugehöre. Damit kann man aber heute nicht mehr wirklich einen Blumentopf gewinnen. Also wenn man klassische Statussymbole sind in Berlin, in Deutschland, in der Kultur Avantgarde, ja nicht sehr gut angesehen. Status zeigt man dadurch, dass man hohe eigene kulturelle Kompetenz hat, aus all dem Angebot etwas Eigenes zusammenzustellen.
Das heißt, die Leute, die jetzt solche Marken wie die eben genannten tragen, haben die irgendwie ein unsicheres Lebensgefühl?
Ich glaube, man muss das glaube ich leider schon so ein bisschen sagen, dass jemand, der erstmal unsicher ist, diese Unsicherheit gerne, zumindest meine Beobachtung auch von vielen, die in der Mode arbeiten, überspielt, indem er sich eine fremde Identität kauft.
Und das haben wir gar nicht nötig eigentlich.
Nein.
Hinkt Deutschland denn Modenationen wie Frankreich oder Italien hinterher?
Ja und nein. Ja, deswegen, weil unsere Geschichte eine viel jüngere ist. Da spielt also wirklich die deutsche Geschichte eine ganz, ganz starke Rolle, während gerade Frankreich tonangebend war, Versailles mit einem Königshof, nachdem sich ganz Europa gerichtet hat, haben wir hier ja noch eine Kleinstaaterei gehabt. Ich habe mal gelesen, wir hatten Mitte des 19. Jahrhunderts noch 1500 Zollgrenzen, dem, was man heute Deutschland nennt. Und 1871 mit der Gründung des Deutschen Reiches, wenig Jahre später, blühte die deutsche Mode auf. Denken wir an die Berliner Konfektion, die goldenen 20er Jahre. Da waren wir teilweise stärker als Frankreich, als Paris. Das wurde natürlich durch den Nationalsozialismus kaputt gemacht. Dann kam die Biederkeit, das Schämen der Deutschen, das ganz langsame Wiederaufleben, Experimentieren, auch in Berlin, die Technozeit. Und dann mit der deutschen Einheit blühte wieder etwas auf. Und wir haben jetzt eine Kraft, die ich im Vielen moderner empfinde, als was in anderen Ländern gezeigt wird. Mir kommt es immer so ein bisschen vor, dass die Mode, die in Paris gezeigt wird, immer noch so die Haltung hat, ich habe ganz viele Angestellte, die dafür sorgen, dass ich den großen Auftritt habe. Und überspitzt gesagt, die Mode in Paris entsteht im Atelier und in Deutschland im Alltag.
Sie haben gerade gesagt, wir haben jetzt wieder eine Kraft in Deutschland nach der Wiedervereinigung. Heißt das auch, dass sich mittlerweile möglicherweise schon sogar andere Länder so ein bisschen an Trends aus Deutschland wieder orientieren?
Also wenn man zum Beispiel nach Japan guckt, die wichtigen deutschen Modedesigner verkaufen extrem gut in Japan, weil das Land ja diese ganz für uns merkwürdige Mischung hat zwischen Kollektiv und dann diese kleinen Fluchten in die Individualität, was mit besonderer Mode ihren Ausdruck findet. Allerdings sind aus vielen ökonomischen Gründen die Designer selten in der Lage, große kommerzielle Umsätze zu generieren und damit auch entsprechenden Einfluss. Auf der anderen Seite, wenn man sich Inszenierungen anguckt, wie Zenion, Bernhard Wilm oder Frank Leder, gewinnen sie imagemäßig gegen Milliardenkonzerne wie Boss, die Berliner Zeitung hatte das zum Beispiel mal so kommentiert. Trendmäßig inspirierend sind diese kleinen Namen.
Wir müssen natürlich auch unbedingt über die deutsche Modemetropole sprechen und welche Stadt sie nun eigentlich ist. Weltweit gewinnt ja nun Berlin als Modemetropole an Bedeutung. Was zeichnet die Mode aus Berlin aus?
Mode in Berlin ist immer so ein bisschen frecher, rauer. Gritty Glamour hatte das mal die Modejournalistin Susi Menkes genannt. So ein rauer Charme. Sie will immer so ein bisschen auch hinter die Oberfläche kratzen. Sie will nicht nur rein gefällig sein. Die ganz starken Bezüge zur Kunst, über die wir schon sprachen, spielen eine große Rolle. Die Interaktion mit den Kunden und auch ganz viel ausprobieren. Es gibt ganz viele Forschungsprojekte, auch in der Universität der Künste in Berlin zum Beispiel, wo man mit Technologie und Handwerk versucht, das zu kombinieren. Also ich spreche über ein Label wie Trikoton, wo man eine Stimme aufnehmen kann. Die Stimme wird zum Muster umgewandelt und dann in der Polder das Einzelstück gestrickt.
Ist es denn inzwischen so, dass Berlin so ein bisschen Düsseldorf den Rang als deutsche Modehauptstadt abgelaufen hat schon? Kann man das schon, überhaupt schon so sagen oder ist es noch zu früh dafür?
Auch hier muss man mal wieder unterscheiden. Berlin war in den 20er Jahren ohne Frage die Modehauptstadt. Das ging dann nach dem Zweiten Weltkrieg kaputt, wanderte nach München und dann nach Düsseldorf. Aber München und Düsseldorf stehen vor allem für den Markt, fürs Geschäft. Deutschland ist der zweitgrößte Modemarkt der Welt, das darf man nicht vergessen. Von der Kommunikation, von der Kraft, wo etwas entsteht, hat Düsseldorf nie eine Rolle gespielt.
Das heißt, man kann sagen, es ist die nächste Wiederaufbaugeschichte aus Berlin sozusagen, ja?
Berlin ist bekannterweise ja ein Magnet für ganz viele Künstler. In Kopenhagen ist man verzweifelt, dass 30% aller dänischen Künstler nach Berlin kommen.
Sie sind vor einer Woche in Berlin gewesen, zu einer Podiumsdiskussion, wir haben es schon angesprochen, an der auch Angela Merkel teilgenommen hat. Dort haben Sie über die Entwicklung der Mode seit der Wiedervereinigung gesprochen. Was ist in den letzten 20 Jahren denn mit der deutschen Mode dann passiert? Sie haben ja schon gesagt, dass es inzwischen wieder selbstbewusster zugeht.
Das ist eben das, was wir vorhin schon ansprachen mit der deutschen Einheit. Ich muss leider sagen, dass Angela Merkel nicht daran teilgenommen hat, aber wir durften bei ihr zu Besuch sein, was uns schon mal sehr gefreut hat. Und es zeigt ja auch, dass selbst Institutionen wie eben das Bundeskanzleramt das Thema Mode interessant finden. Das war ja lange Zeit überhaupt nicht der Fall gewesen. Und wir haben diesen langsamen Aufstieg gehabt, wenn man an die Expo in Hannover denkt, wo Deutsche einen ganzen Sommer lang abends ein Leben gelebt haben, was von Italien bekannt war. Dann hatten wir 2003 in den Medien so einen Aufstieg von neuen deutschen Selbstbewusstsein. Auch ausländische Medien kamen so ein bisschen, ID zeigte den deutschen Bundeswehrparker mit der deutschen Flagge drauf. Und wir wunderten uns über uns selber, wir sind eben vielleicht doch nicht ganz so bieder, wie wir es immer in den 70er Jahren kennengelernt haben. Und je mehr Vorbilder wir haben, je mehr wir daran sehen, umso mehr glauben wir ja auch daran, dass wir etwas können und schämen uns nicht mehr. Und das war eben in der Generation, die heute, was wie eine Deutungshoheit hat, musste man zur eigenen Identitätsfindung eigentlich immer ins Ausland gehen. Das ging in Deutschland offenbar kaum.
Dann, Herr Schirmacher, wollen wir zum Schluss nochmal einen kurzen Blick in die Glaskugel wagen. Wie wird sich dann das Kleidungsverhalten der Deutschen künftig verändern, wenn man es überhaupt so sagen kann schon?
Also es hat sich schon sehr deutlich verändert, das zeigt eine empirische Studie von Elke Giese vom Deutschen Modeinstitut, die 5000 Menschen hat fotografieren lassen in Bielefeld, Berlin, Köln und in London als Vergleich. Das Entscheidungsbild ist sehr casual dabei, selbst in formalen Anlässen, es muss immer so ein bisschen entspannter, relaxter aussehen. Nicht ohne Grund haben wir mit der Bret & Butter eine der wichtigsten oder die wichtigste Messe weltweit dafür in Berlin. Wir haben extrem starken Einfluss vom Sport. Das hat auch mit unserem neuen Leben zu tun, das Nomadenhafte, wo wir versuchen, Arbeit und Familie unter einen Hut zu bekommen. Viele neue technische Materialien, da gibt es noch ganz viel zu entdecken und weiterzuentwickeln.
Modejournalist Joachim Schirmacher über die typische deutsche Mode. Ich danke ganz herzlich für das Gespräch.
Herzlichen Dank.
Die Moderubrik wird präsentiert von Spreadshirt. Your own label.